Hallo und herzlich willkommen zu Niere2Go, dem Podcast für Nephrologie. Wir präsentieren spannende Themen rund um die Nephrologie und die Menschen, die sie begeistert. Wir, das sind Bernd Hohenschein
und Daniela Leuko,
Ärzte aus dem Nephrologischen Zentrum in Villingen-Schwenningen. Im heutigen Podcast geht es um Sepsis, schwere Entzündungsreaktionen und die Frage, ob und wie man in dieser Situation mit Blutreinigungsverfahren helfen kann. Wir wissen, dass Infektionen eine der Haupttodesursachen sind. Multiresistente Erreger spielen eine wichtige Rolle und nicht zuletzt die Covid-Pandemie hat uns gezeigt, dass uns neuartige Erreger immer wieder ein Schnippchen schlagen können. Medikamentöse Therapien kommen da oft zu spät oder stoßen an ihre Grenzen. Heute sprechen wir mit Professor Jan Kielstein, dem Leiter der Nephrologie des Klinikums Braunschweig, über seine Erfahrungen in der Behandlung der Sepsis mit solchen speziellen maschinellen Verfahren zur Blutreinigung, nicht nur, aber auch mit Absorptionsfunktion für Bakterien und sogar Viren. Hallo und herzlich willkommen, Professor Jan Kielstein.
Ja, schönen guten Tag. Ich freue mich sehr, dabei zu sein und viele Grüße aus dem vorweihnachtlichen Braunschweig nach Villingen-Schwenningen.
Vielen lieben Dank. Können Sie sich denn vielleicht unseren Zuhörern einmal vorstellen und erzählen, wo und in welcher Funktion Sie arbeiten?
Ja, ich habe das Privileg, in Braunschweig mit ganz vielen hochmotivierten Ärztinnen und Ärzten und tollem Pflegepersonal, toller Physiotherapie und einem sehr zusammenarbeitsorientierten Zentrum für innere Medizin und auch Chirurgen, man mag es kaum glauben, die Nephrologie, Rheumatologie und Blutreinigungsverfahren hier am Klinikum zu betreiben und zu vertreten. Und das macht sehr viel Spaß, das mache ich jetzt seit 7 Jahren. Davor war ich lange Zeit an der Medizinischen Hochschule in Hannover, wo ich meine Facharztausbildung gemacht habe und auch nach einem Postdoc-Jahr, es waren 2,5 Jahre in den USA, dann letztendlich auch Oberarzt und leitender Oberarzt war, bevor ich jetzt hier nach Braunschweig gekommen bin.
Wie sind Sie denn an sich in der Nephrologie gelandet? War das eher zufällig oder haben Sie sich bewusst dafür entschieden?
Ja, eigentlich gegen meinen Willen. Ich wollte alles machen, nur nicht Nephrologie. Und der Grund dafür lag darin, dass meine Eltern Ärzte sind. Meine Mutter, die leider schon verstorben ist, war Nephrologin. Und als kleiner Junge musste ich dann am Wochenende manchmal mit in die Klinik, weil Betreuungsangebote natürlich, so wie heute, fehlten. Habe diesen Tankraum, wo das Dialysat angemischt wurde, als sehr eindrucksvoll, aber auch sehr übel riechend wahrgenommen. Und dachte also, egal was du machst, Nephrologie, das machst du mal auf keinen Fall. Und habe dann Medizin studiert, eigentlich in Ermangelung einer besseren Alternative. Architektur hätte mich sehr interessiert, aber ich bin in Magdeburg aufgewachsen und die Vision, Marzahn 2 zu bauen als Architekt, das fand ich nicht so verlockend und habe dann eigentlich eher nach dem Ausschlussverfahren Medizin gewählt, weil der Anteil an Marxismus-Leninismus in diesem Studiengang minimal war. Waren immerhin noch 20%, aber weniger als in anderen Studiengängen. Und habe dann gedacht, Hauptsache du machst mal was, was sehr fern von Patientinnen ist. Habe die Vorklinik sehr genossen. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht, insbesondere die Physiologie. Und dann habe ich im Pflegepraktikum doch irgendwie Blut geleckt und fand das mit den Patientinnen ganz gut. Aber auf keinen Fall Nephrologie natürlich. Ich hatte dann das Glück, durch Zufall an einen ganz wichtigen Menschen zu geraten, Professor Hilmar Stolte, experimenteller Nephrologe aus Hannover. Und Hilmar Stolte war ein liebenswerter Chaot mit einer Mission. Und die Mission von Hilmar Stolte hieß, so viel wie möglich Menschen aus Deutschland nach Amerika bringen, um da ein Academic Year zu machen, also Mischung aus Klinik und Forschung. Und auf dieser Mission war Hilmar Stolte auch kurz nach der Wiedervereinigung. und ließ in Magdeburg fragen, wer hat denn Lust, mal nach Amerika für ein Jahr zu gehen? Und habe ich mich gemeldet, haben sich 3 Menschen insgesamt gemeldet von 145. Und wir hatten dann wirklich das Glück, geraume Zeit später nach USA zu gehen. Und das war eine sehr wichtige und prägende Phase, weil ich dort zum einen experimentelles Arbeiten, also Benchwork, mit mir anschauen konnte und praktiziert habe und zum anderen natürlich auch ein ganz andersartiges Gesundheitssystem kennenlernen durfte. Und über diesen ersten längeren USA-Aufenthalt bin ich dann letztendlich im praktischen Jahr nochmal für die klinische Medizin nach USA gegangen und hatte per Zufall eine Traumrotation, und zwar Intensivmedizin an der University of Chicago. Lawrence D.H. Wood, die Lichtgestalt der Intensivmedizin damals, ein sehr forschungsorientierter Clinician Scientist, der Standardwerke der Intensivmedizin verfasst hat, der war zufälligerweise dort der zuständige, ja, Oberarzt und Chef, und der hat mich so angefixt in Bezug auf Intensivmedizin, dass ich dann zurückkam nach Deutschland und gesagt habe, ich will unbedingt Intensivmedizin machen. Und dann war die Frage, wo macht man das? Alle rieten mir ab, in die Anästhesie zu gehen. Die könnten das mit der Intensivmedizin nicht so sehr, Zitat Ende, und meinten, innere Medizin wäre doch ideal. Und da ich in Hannover meine Doktorarbeit gemacht hatte, habe ich mich dort im Zentrum innere Medizin beworben, mit der Zielrichtung, Intensivmedizin zu machen. Und alle Disziplinen, die in Hannover an der Intensivmedizin beteiligt waren, Kardiologie, Nephrologie, Pneumologie und Gastroenterologie, die hatten alle keine Stelle, nur die Nephrologie hatte gerade eine AIP-Stelle frei. Und da habe ich gedacht, naja, dann fange ich mal kurz in der Nephrologie an, gehe dann aber, sobald es irgendwie geht, in eine andere Fachdisziplin, nur um auf die Intensivstation zu kommen. Ja, und dann bin ich in der Nephrologie hängen geblieben.
Ja, spannender Weg, ja, wie es einen immer so führt. Wenn du jetzt heute, du bist ja jetzt Chefarzt in Braunschweig, auf deinen Arbeitsalltag guckst, was sind denn für dich so die ein, zwei Highlights, die du jeden Tag hast, oder was treibt dich jeden Tag auf die Arbeit?
Ja, im Lateinischen gibt es so ein schönes Wort dafür, contingit. Es gelingt, es passiert, es treffen Dinge aufeinander, es berühren sich Dinge. Und das genieße ich jeden Tag. Wenn ich tolle Begegnungen, intensive Begegnungen mit Patientinnen und Patienten habe, wenn wir eine intellektuelle Auseinandersetzung mit Untersuchungsbefunden haben. Zu uns kommen ja Menschen, die teilweise Wochen oder Monate mit unklaren Beschwerden von einem zum anderen geschickt werden. Und das ist ganz toll, dann herauszufinden, was eigentlich die Ursache des Problems ist. Begegnungen mit Mitarbeitenden, Motivation, dort in der täglichen Arbeit, also auch in schweren Zeiten wie diesen, wo der Frust groß ist, weil ein Großteil der Pflegekräfte eben dann doch leider keine Corona-Prämie bekommen hat, dann zu schauen, wie kann das Team trotzdem motiviert werden. Das sind so Dinge, die mir Spaß machen. Also letztendlich alles, was mit Menschen und mit Wissen und mit Erkenntnis zu tun hat. Ich bin ein großer Fan von Wissenszuwachs und von Erkenntnis, und ich freue mich jeden Tag, wenn ich nach Hause fahre, weil ich denke, ich habe menschlich, wissenschaftlich, fachlich an jedem Tag was gelernt. Und da bin ich in einer sehr privilegierten Situation.
Und wenn Sie so ein neugieriger Charakter sind, wie und wann haben Sie dann festgestellt oder gemerkt, dass Sie im Blut zirkulierende Partikel neben den Uremietoxinen auch noch interessieren? Also wie sind Sie in Ihrem Spezialgebiet gelandet oder wie sind Sie an die Apherese gekommen?
Ja, ich habe so ein bisschen eine nephrologische Grundausbildung von Stanley Sheldon bekommen. Mein erster Chef, Herr Koch in Hannover, hat Dialyse bei Stanley Sheldon gelernt. Und als Stanley Sheldon sich unbotmäßig mal wieder benommen hat bei einem seiner Arbeitgeber und dann irgendwie auch sogar das Land wechseln musste und von UK nach Frankreich übergesiedelt ist, da war es so, dass er alle 4, 6, 8 Wochen nach Hannover kam und im Prinzip die neuen AssistentInnen eingenordet hat. Verbal in einer Art, wie sie heute nicht mehr tolerabel wäre und auch schon damals grenzwertig war. Also ich erinnere mich an ein Projekt, wo es um die Verminderung des Dialysatnatriums ging und zur Blutdruckkontrolle und ich saß dort mit dem verantwortlichen Assistenten so als Neuling und dann ging das Schelden nicht schnell genug, dass wir die Antihypertensiva reduziert haben und dann gab es so auf die von uns geäußerte Sorge, nicht, dass die einen Schlaganfall bekommen, die PatientInnen, wenn man doch zu schnell die Blutdruckmedikation reduziert, kamen dann so typische Schellensätze wie "They're gonna die anyway". Und das ist eigentlich nicht vorstellbar, aber das war eine sehr lehrreiche Zeit, weil Stanley Sheldon einen ultrascharfen Verstand hatte und der hat mich auch dann letztendlich bei meinen oder vor meinen ersten Kongressbesuchen sehr gut gecoacht, so dass ich dann im Frage-Antwort-Spiel wenig Probleme hatte. Und der Stanley Sheldon war Dialyseforscher und zwar wirklich so einer mit einem Schraubenzieher im Kittel und mit einer Schlauchklemme und mit allem, was dazugehört, wenn es notwendig ist, Gummistiefel. Und es gab in Hannover Gerd Lonnemann. Gerd Lonnemann hat Dialyse-Nassforschung gemacht und hat sich mit Dialysat-Zusammensetzung beschäftigt. Und trauerte sehr einer alten Wanne hinterher. In dieser Wanne hatte man in den Jahrzehnten zuvor das gebrauchte Dialysat gesammelt, um dann Analysen zu machen. Wie viel Phosphat ist da drin, wie viel Harnstoff etc. Und das gab es jetzt nicht mehr, aber dann kam ein geniales Dialysegerät auf den Markt, die Genius-Maschine. Und diese Genius-Maschine ist in der klinischen Medizin sehr interessant, aber sie ist auch als Research-Tool unglaublich faszinierend. Denn es ist die einzige Dialysemaschine zu der damaligen Zeit gewesen, die es erlaubt, das komplette gebrauchte Dialysat zu analysieren. Ja, es war die 75 Liter, so wenig waren es damals, waren in dem Tank drin. Man konnte nach der Dialyse den Tank durchmischen, eine Probe abnehmen und dann bestimmte Dinge dort analysieren. Und angefangen habe ich erstmal mit ganz anderen Dingen, nämlich mit Antibiotika, weil auf die simple Frage, wie dosiere ich denn eigentlich dieses oder jenes Antibiotikum bei so einer Genius-Dialyse, keine Firma eine Antwort wusste. Aber wir haben diese Maschine eingesetzt, sehr häufig eingesetzt im Bereich der Intensivmedizin, so dass die ersten Studien, die ich dann gemacht habe, Studien zu dem Thema waren, wie Antibiotika entfernt werden. Und dann gab es einen anderen ganz wichtigen Menschen, Danilo Flieser, heute Chef in Homburg, der dieses Potenzial sah, als er nach Hannover kam aus Heidelberg und gesagt hat, Mensch, da können wir mehr analysieren. Und er stellte so ganz simple Fragen. Ist denn so eine Hämofiltration, so eine kontinuierliche, besser als eine Genius-Dialyse über 12 Stunden? Ja, wie ist das mit der Entfernung von Uremietoxinen? Wie ist es mit der Kreislaufstabilität? Und der hob dann sozusagen mein Wissensdurst auf ein anderes Niveau, was er sich bei Professor Ritz in Heidelberg natürlich mit angeeignet hatte. Und das war der Einstieg dann eben zu gucken, nicht nur nach Kreatinin und Harnstoff, sondern auch nach anderen Substanzen, nach Interleukinen und anderen Mediatoren und auch nach Medikamenten im Falle einer Vergiftung. Also auch das fiel alles so in diese frühe Hannoveraner Zeit. Und ja, wenn man sich mit Vergiftungen und Sepsis beschäftigt, dann sind natürlich Adsorptionsstrategien nicht so sehr weit weg. Ja, der Weg sozusagen von der Aktivkohle bis hin über zytokinabsorbierende Verfahren bis hin zu pathogenabsorbierenden Verfahren, der ist dann letztendlich relativ kurz und sehr interessant.
Und trotzdem ist es ja so, Jan, dass jetzt solche, sagen wir mal, Spezialverfahren, Apherese, adsorptive Verfahren ja nicht von jeder Klinik und auch nicht jeder Praxis angeboten werden. Deswegen so ein bisschen die Frage, wir haben ja doch eine ganze Reihe von jungen Zuhörerinnen und Zuhörern auch. Wie macht man das denn, dass man darüber was lernt? Wie ist denn der Weg, wenn ich mich für sowas interessiere? Hast du da konkrete Vorschläge oder was wäre da dein erster Impuls?
Der erste Impuls ist immer Fragen. Der zweite Impuls ist dranbleiben. Ich habe die Erfahrung gemacht, dass es nicht nur in den USA ganz viele Menschen gibt, die offen sind für Ideen, die auch offen sind dafür, dass man einfach sich anmeldet und sagt, ich interessiere mich dafür, kann ich vorbeikommen, kann ich mir das mal anschauen, kann ich eine Hospitation machen? Und das ist etwas, was wir nutzen sollten, denn wir alle werden bis 67, 70, vielleicht bis 75 arbeiten. Das heißt, wir haben eigentlich sehr viel Zeit, auch auf solchen Wegen uns Wissen anzusammeln. Und immer dann, wenn man die Perspektive wechselt, an einen anderen Ort geht, in eine andere Klinik geht, in eine andere Praxis geht, lernt man jedes Mal was dazu. Das ist übrigens ein Grund, weshalb ich sehr gern Praxisvertretung gemacht habe in Dialysezentren, weil ich dort jedes Mal aus jeder Praxis Dinge mitgenommen habe, die toll geregelt waren. Ja, und wenn man das dann alles zusammenfügt, wird es natürlich noch mal besser. Mit den Blutreinigungsverfahren ist es schwierig. Wir haben unsere Klinik nicht zufällig umbenannt in Klinik für Nephrologie, Rheumatologie und Blutreinigungsverfahren, weil wir eben signalisieren möchten, extrakorporale Verfahren, das ist mehr als Dialyse. Und gerade für den Intensivbereich trifft das zu, aber auch für den ambulanten Bereich. Ich glaube schon, dass Nephrologie dadurch interessant wird, dass wir zum einen eine sehr spannende Pathophysiologie haben, die wir versuchen, im Regelfall über Jahre bis Jahrzehnte nach bestem Wissen und Gewissen pharmakologisch und nicht pharmakologisch zu beeinflussen. Aber dann haben wir Erkrankungen oder Physiologie, die im Zeitraffermodus sich abspielt. Allein zu beobachten, was innerhalb einer 4-5-stündigen Dialyse mit dem Säure-Basen-Haushalt, mit dem Elektrolythaushalt passiert, das ist irrsinnig spannend, das anzuschauen, wenn man Interesse daran hat, sowas zu sehen. Und das Gleiche gilt natürlich für andere extrakorporale Verfahren. Ich glaube, es ist, wenn man Interesse daran hat, ist es wichtig, sich Kliniken oder Praxen auszusuchen, die das machen, die das auch häufig machen. Wir haben erstaunlicherweise, wir zertifizieren ja sehr viel in Deutschland, ja, auch wir sind hier nephrologische Schwerpunktklinik und Dialysezugangszentrum, aber im Bereich der Hämoperfusionsverfahren, ja, da sucht man so nach einem Master of Hemoperfusion. Ja, das wäre durchaus etwas, was ich gut finden würde, weil das am Ende des Tages auch die Datenqualität in dem Bereich erhöhen würde, denn das ist ein riesiges Problem. Wir haben tolle pathophysiologische Konzepte, angefangen vom Aktivkohlefilter über Zytokinabsorber bis hin zum pathogen adsorbierenden Techniken. Aber was fehlt, ist im Prinzip dann von diesen pathophysiologischen Erwägungen und Mechanismen ausgehend eine solide Datenbasis zu schaffen, dass wir sagen können, jawohl, in diesem oder jenem Setting ist diese oder jene Form der extrakorporalen Therapie segensreich und hat Einfluss auf klinisch relevante Endpunkte. Und da haben wir in den letzten Jahrzehnten nicht genug getan. Wenn ich das harte Wort Versagen in den Mund nehmen, aber gibt es großen Nachholbedarf, die Qualität der Forschung in dem Bereich doch zu optimieren.
Ja, das sehe ich genauso. Insgesamt haben wir jetzt schon viel von Ihren positiven Erfahrungen lernen können. Ist ja auch immer wichtig für unsere Gäste, dass sie da vielleicht auch von den Erfahrungen der Gäste profitieren. Aber gibt es denn auch etwas aus Ihrer heutigen Sicht, was Sie vielleicht in Ihrem Werdegang anders gemacht hätten? Irgendeine Entscheidung beruflicher Natur, die Sie anders getroffen hätten, wovon die Zuhörer oder Zuhörerinnen auch profitieren würden, wenn Sie uns das heute erzählen?
Manchmal wünsche ich, ich hätte mehr Umwege gemacht. Ich bedauere es sehr, nicht ein Jahr in die Neurologie gegangen zu sein oder ein Jahr Psychiatrie gemacht zu haben oder irgendetwas anderes, weil es letztendlich so ist, dass diese Quervernetzung die Innovation bringt. Ich versuche das ein bisschen zu kompensieren, diese relativ gerade Ausbildung, und da möchte ich nicht falsch verstanden werden. Also ich habe 8 Jahre Ausbildungszeit bis zum Internisten gehabt. Das ist schon eine lange Zeit und ich habe auch viel gesehen in der Zeit. Aber ich wünschte mir, ich hätte eben auch angrenzende Disziplinen noch intensiver mit wahrgenommen. Und das nehme ich als Motivation, um jetzt in meiner Position ja nochmal täglich mit dazu zu lernen. Braunschweig ist ein ganz toller Ort dafür, weil wir hier eine hohe Dichte an WissenschaftlerInnen haben. Wir haben die Technische Universität in Braunschweig, mit der wir sehr dicht zusammenarbeiten im Bereich Pharmazie. Wir machen dort die klinische Visite für die Pharmaziestudierenden. Wir machen die Vorlesungen für die Pharmaziestudierenden. Wir werden im nächsten Jahr, da bin ich ganz stolz drauf, eine gemeinsame PJ-Fortbildung machen, denn auch die PharmazeutInnen haben ein praktisches Jahr, wo sie Seminare belegen müssen, und wir wollen hier unsere medizinischen PJ-Studierenden und die Pharmazie-PJ-Studierenden in diesem Jahr eine gemeinsame Wegstrecke gehen lassen, denn häufig hakt die Kommunikation zwischen Pharmazie und Medizin, wir möchten, dass es nicht hakt, und wir möchten dieses Potenzial auch nutzen. Denn die lernen eine ganze Menge, studieren sehr lang und haben Spezialwissen, was wir alle nicht haben. Und gerade wenn man über Pharmakotherapie spricht, ist das ein Potenzial, was wir noch unzureichend nutzen. Wir hatten vor einigen Wochen eine große Diskussion, wie das denn so ist, ob wir TransplantpharmazeutInnen zum Beispiel in Deutschland haben sollten, so wie das in den USA der Fall ist. Wir haben ein ganz tolles Infektionsforschungsinstitut, mit denen arbeiten wir auch schon zusammen. Wir haben jetzt die erste Doktorandin erfolgreich durch den praktischen Teil ihrer Arbeit zusammengebracht und machen da weiter in Zukunft. Wir haben Fraunhofer-Institut, was sich mit Oberflächenbeschaffenheit und auch modernen Verfahren für Sterilisation mit beschäftigt. Und so versuche ich jetzt, wo ich leider doch zu gerade gegangen bin, aus meiner Sicht zumindest, doch mir noch durch Kooperation mit anderen Anregungen zu holen und mein Wissen zu erweitern. Also nochmal ganz klar auf einen Satz zusammengefasst: Zeit nutzen, um sich viel anzuschauen. Das Leben ist glücklicherweise sehr lang. Ja, wir werden alle viel, viel älter als unsere Großeltern und Urgroßeltern und Eltern vielleicht auch. Und wer Interesse hat und wer Wissensdurst hat, der sollte nicht den schnellsten Weg zur Facharztqualifikation wählen. Ja, sondern der sollte sich durchaus ein bisschen Zeit nehmen, rechts und links zu gucken, und das ist sehr spannend.
Ja, super Sichtweise, Jan. Also auch mein Eindruck, dass tatsächlich gerade die Interaktion mit anderen Bereichen auch außerhalb der Medizin unglaublich spannend ist, weil einfach völlig andere Fragen gestellt werden. Wir sind ja so in unserem Gedankenkonstrukt alle, sag ich mal, relativ ähnlich. Techniker und Naturwissenschaftler aus technischen Bereichen, die fragen ganz andere Fragen, weil sie natürlich die Medizin anders verstehen oder nicht so verstehen wie wir. Und man kann da wahnsinnig viel lernen und Dinge hinterfragen.
Aber wenn ich dich da kurz unterbrechen darf, das ist ein ganz wichtiger Punkt, weil wir, glaube ich, auch schon wieder einen Zug gerade abfahren lassen. Und Bernd, ich weiß, du bist sehr interessiert, was IT und künstliche Intelligenz und solche Dinge anbelangt. Ich wünsche mir eigentlich, dass wir nicht erst 2025 oder 2030 ein Curriculum zur Facharztweiterbildung digitale Medizin in Deutschland bekommen. Das ist so enorm wichtig, Menschen zu haben, die in der Lage sind, beide Sprachen zu sprechen. Ich habe einen ganz tollen Freund und Kollegen, Gernot Beutel aus Hannover, der ist Hämato-Onkologe, macht Stammzelltransplantation, ist aber auch ein Computerfreak. Und der gehört für mich zum Beispiel zu den wenigen Menschen, die in der Lage sind, in beiden Bereichen so zu sprechen, dass er verstanden wird. Und ich sehe, dass die Gefahr, dass uns das abhanden kommt. Denn die Menschen, die KI programmieren, die brauchen von uns den Input. Und wir brauchen aber auch ein Grundverständnis davon, was die eigentlich machen, um zu wissen, wo Fehlerquellen verborgen sein könnten. Und deswegen finde ich, ist Medizin ein irrsinnig interessantes Fachgebiet, weil wir eine Erweiterung des Spektrums haben, digitale Medizin, grüne Medizin, ein ganz wichtiger Bereich, alles Dinge, über die ich persönlich zumindest vor 10 oder 15 Jahren überhaupt nicht nachgedacht habe, das entwickelt sich neu, und hier müssen wir aber vorn mit dabei sein und nicht irrsinnig lange warten, bis wir das perfekte Curriculum für diese beiden Spezialbereiche, grüne Medizin und digitale Medizin, im Jahre 2035 erarbeitet haben. Das ist zu spät. Wir müssen jetzt was machen.
Kann ich nur unterschreiben. Ja, und jetzt würde ich einfach nochmal ganz kurz von der Medizin wegschwenken. Eine der schönen Fragen, was machst du denn, wenn du nicht in Braunschweig in deinem Büro bist?
Dann sitze ich im Auto nach Magdeburg, wo ich wohne. Meine Frau, die Dekanin der medizinischen Fakultät in Halle ist, und ich haben so einen wunderbaren Dual Career Pathway, wie er in Deutschland natürlich gefördert wird, mit dem einen Nachteil, dass die Arbeitsstätten von uns doch relativ weit auseinander liegen. Und so pendeln wir auf Augenhöhe, der eine nach Osten, der andere nach Westen. Das verbraucht schon mal sehr viel Zeit und Energie. Und Medizin steht, ist die Überschrift über eigentlich unser beider Leben. Es ist nicht so, dass wir keine anderen Interessen haben, aber Medizin beschäftigt uns zu Hause, und es gibt mehrere Projekte, die einfach so am Armbrotstisch entstanden sind. Also wir schließen gerade eine Promotionsarbeit ab, wo ich frustriert nach Hause kam, weil nach einer Katheteranlage jemanden einen Horner entwickelt hat, und ich gedacht habe, meine Güte, wie kann das sein? Ja, wie schlecht sind wir, dass wir sozusagen einen Horner stechen? Und wir haben so die Frage erläutert, wie lang muss eigentlich, also wenn wir jetzt nicht von einer chemischen Schädigung ausgehen, durch ein Lokalanästhetikum oder so, wie lang muss eigentlich so eine Seldinger-Nadel sein, um das Ganglion Stellatum zu erreichen? Und dann ist es so, dann gehen wir eben in die Anatomie nach Halle und auf den Saal und gucken uns das an. Und die erschreckende Wahrheit ist, du erreichst mit der 7 Zentimeter Seldinger-Nadel bei 95% aller Menschen das Ganglion Stellatum. Was für ein Irrsinn. Ja, denn wir brauchen nur 1,5 Zentimeter, um in der Jugularis zu landen. Und selbst wenn wir einen flachen Winkel haben zur Punktion und ganz dicke Menschen punktieren, ja, dann würde eine 5 Zentimeter Seldinger-Nadel komplett ausreichen. Und mit der würden wir garantiert nicht das Stellatum schädigen. Und darüber hinaus würde man, wenn man alle Seldinger-Nadeln kürzen würde auf 5 Zentimeter, würde man noch viele, viele, viele Tonnen an medizinischem Stahl einsparen. Also das sind so die Dinge, die mich eben dann auch privat beschäftigen. Es gibt zwei andere Sachen, die haben, das eine hat auch was mit Medizin zu tun. Wir sind hier aus Braunschweig traditionell engagiert in Hilfsprojekten in Afrika. Ich war selbst letztes Jahr in Kenia, wo wir ein Intensivteam in Nairobi über die Corona-Phase online begleitet haben und sozusagen auch Fallkonferenzen gemacht haben online. Das war eine ganz tolle Erfahrung. Und wenn man dorthin fährt, macht das auch sehr demütig, weil man bei aller berechtigten Meckerei dann zurückkommt und denkt, meine Güte, was haben wir für ein tolles Medizinsystem hier und was für unendliche Möglichkeiten. Und das andere, ich hatte am Anfang gesagt, ich hätte eigentlich auch ganz gern Architektur vielleicht studiert. Ich bin in einem europäischen Verein engagiert, die sich um das Erbe eines Alleskünstlers mit kümmern, Henri van de Velde, ein Vlame, der Wegbereiter des Bauhauses war und großartige Dinge designt hat, von der Gabel bis hin zur Fabrikantenvilla, da ist alles dabei, Möbel, Textilien. Und in diesem Verein kümmern wir uns ein bisschen darum, dort diese Erinnerung an Henri van de Velde wachzuhalten, Ausstellungen zu organisieren und auch zu vermitteln, dass es so eine europäische Perspektive natürlich vor dem Zweiten Weltkrieg ganz selbstverständlich schon gegeben hat. Also da war es normal, als Belgier zum Beispiel in Thüringen zu arbeiten. Ja, das macht mir sehr viel Freude. Da habe ich nicht so viel Zeit für, wie ich eigentlich gern hätte. Aber es ist also nicht nur die Medizin, die mich umtreibt, sondern viel, was auch mit Zusammenarbeit auf anderen Ebenen zu tun hat.
Aber es ist auf alle Fälle viel Begeisterung für die Medizin da. Und dann wollen wir natürlich bei der ganzen Begeisterung jetzt auch tiefer in ihr Spezialgebiet einsteigen und uns dem kleinen, aber feinen Bereich der Apheresis-Verfahren nähern. Es handelt sich ja hier nicht um eine Dialyse. Können Sie unseren Zuhörerinnen vielleicht nochmal den Unterschied darstellen?
Ja, also immer dann, wenn ich in der Medizin keine Flüssigkeit benutze, um Blut zu waschen, dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr groß, dass es sich um zum Beispiel eine Hämoperfusion handelt. Bei der Dialyse oder auch bei der Hämofiltration haben wir immer irgendwo eine Flüssigkeit, die Toxine entfernt oder unter andere Dinge entfernt. Prinzip Teebeutel. Ich lasse eben, und die NephrologInnen mögen die Einfachheit der Erklärung jetzt entschuldigen, nutze die Diffusion, um sozusagen von der Blutseite kleinmolekulare Substanzen zu entfernen, und die treten von der Blutseite über eine semipermeable Membran in eine Flüssigkeit über, in das Dialysat oder Waschwasser. Alternative ist, ich presse sozusagen Plasmawasser ab über eine Membran und ersetze es durch sehr, sehr teures, frisches, Bicarbonat gepuffertes oder Laktat gepuffertes Wasser, also Dialyse oder Hämofiltration. Und dann gibt's eine ganz andere Philosophie. Und die Philosophie besteht darin, dass ich eine Kartusche habe, also so eine Plastikhülse, und die Plastikhülse fülle ich mit einem Material, was in der Lage ist, Dinge aus dem Blut herauszuziehen. Und zwar durch direkten Kontakt mit dem Blut. Ja, keine Waschflüssigkeit dabei, kein anderer Mediator, sondern der pure, nackte Kontakt Blut mit dieser adsorbierenden Substanz. Und je nachdem, was ich für eine Substanz nehme, können dort ganz unterschiedliche Dinge passieren. Die Generalüberschrift darüber ist Hämoperfusion, also Blut über einen Adsorber sozusagen pumpen. Und der kann, wenn er aus Aktivkohle besteht, Toxine aus dem Blut entfernen, leider auch Eiweiße, leider auch Thrombozyten. Deswegen ist diese Kohleperfusion eigentlich auch so ein bisschen aus der Mode gekommen. Das macht kaum noch jemand. Dann gibt es die Idee, Zytokine, die für die Sepsis zuständig sind und dort im Prinzip auch mitverantwortlich sind für die katastrophale Kreislaufsituation, die herauszuziehen. Da gibt es ein Device, das was wieder anders aufgebaut ist. Das hat poröse Kügelchen. Porös ist gut, weil porös große Oberfläche heißt. 40.000 Quadratmeter hat der Marktführer dort an Oberfläche zu bieten und adsorbiert in einem bestimmten Molekulargewichtsbereich zwischen 5 und 50 Kilodalton alle Substanzen. Und da sind eben auch viel von den schädlichen, aber auch einige von den guten Zytokinen mit drin. Und eine weitere neue Spielart zu dieser Hämoperfusion ist es, Bakterien anzulocken. Das ist ein Device, was auch Kügelchen hat, aber die sind nicht porös, sondern die haben eine geschlossene Oberfläche. Aber diese Oberfläche ist überzogen von Heparin. Das ist da kovalent angeschraubt, chemisch. Die Idee ist, wenn ich jetzt Blut über diese heparinbeschichteten Kügelchen pumpe, dass dann die Bakterien Opfer ihrer eigenen Dummheit werden. Warum Dummheit? Weil Bakterien einiges lernen. Ja, wenn sie in den Bakterienkindergarten gehen, dann lernen sie, wenn ich in den Körper gehe, bitte haltet Ausschau nach Proteoglykanen, nach diesem schilfartigen Besatz auf Zellen und Oberflächen und dockt euch dort an Heparansulfat an. Ein Proteoglykan, was euch Halt und Schutz vor dem Immunsystem verspricht. Und auch die Möglichkeit, bei Viren zum Beispiel, dann in Zellen einzudringen. Und dieses Device macht Folgendes, es gaukelt den Pathogenen, Bakterien und Viren vor. Hier ist der Ort, wo ihr euch niederlassen könnt. Hier könnt ihr andocken. Hier seid ihr sicher vor dem Immunsystem. Und macht das Ganze eben mit Heparin, was so ähnlich klingt wie Heparansulfat und auch so ähnlich aussieht. Und weil die Bakterien nicht ganz genau aufgefasst haben im Chemieunterricht, binden sie eben an das Heparin und so kann ich sie aus dem fließenden Blut herausziehen. Eine geniale Idee, von der wir aber immer noch nicht wissen, ob sie am Ende des Tages klinisch relevante Endpunkte verbessert. Und das gilt ehrlich gesagt für alle Verfahren, die ich skizziert habe. Und ein letztes Verfahren, was anders funktioniert, ist der Plasmaaustausch. Plasmaaustausch ist eigentlich sowas wie aus dem Mittelalter, wo man sagt, oh, da gibt es böse Säfte und gute Säfte und Krankheiten entstehen durch eine ungleiche Mischung von guten und bösen Säften. Ja, wir haben ja so schöne Begriffe wie Choleriker, ja, kommen ja aus dieser Krasenlehre, wo man sagt, dem läuft die Galle über und weil er zu viel Gallenflüssigkeit hat, schreit derjenige rum. Ja, die Plasmapherese, der Plasmaaustausch setzt da an und sagt, warum nehmen wir nicht eigentlich alles, was flüssig ist, aus dem Blut raus und schmeißen es weg? Wahrscheinlich wird ja irgendwas da drin sein, was die Menschen krank macht. Und dann ersetzen wir das entweder durch eine Albuminlösung oder durch frisches Plasma von Spendern. Und das mutet sehr krude an und eigentlich wie aus der Zeit gefallen. Aber für einige Erkrankungen ist das nach wie vor das Mittel der Wahl. Thrombotisch Thrombozytopene Purpura, TTP zum Beispiel. Da ist diese Plasma-Austauschtherapie alternativlos. Und das liegt nicht nur darin, dass Dinge entfernt werden aus dem Blutplasma, wie man, oder aus dem Blut, wie man lange gedacht hat, also die bösen Säfte verschwinden, sondern wir verstehen immer mehr und jemand, der das exzellent untersucht im Moment gerade, ist Sascha David mit seiner Arbeitsgruppe in Zürich. Wir verstehen immer mehr, dass das Hinzugeben von Substanzen aus dem gesunden Plasma auch ein sehr wichtiger Punkt ist, insbesondere in der Sepsis. Denn in diesem Plasma sind, im gesunden Plasma sind Dinge drin, die septischen PatientInnen fehlen. ADAMTS13. Oje, ADAMTS13, was war das gleich? Ja, das war diese Heckenschere, die in der Lage ist, nicht den Weg durch einen Irrgarten zu schneiden. Nein, ADAMTS13 schneidet den Weg in Kapillaren frei. Dort bilden sich permanent von Willebrand Antigen-Multimere und das ADAMTS13 muss die immer wieder klein schneiden, weil sonst der Weg für Erythrozyten und Thrombozyten durch die Kapillaren versperrt werden würde. Und wenn dieses ADAMTS13 fehlt, dann gehen kleine Gefäße zu. Und das ist natürlich ein großes Problem, wenn ich jemanden in der Sepsis habe. Und wir wissen jetzt auch, in Plasma von gesunden Menschen sind zum Beispiel Faktoren, die das Endothel stabilisieren. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt. Das Endothel, wenn es geärgert wird in der Sepsis, wenn es dysfunktional ist, da weichen die Endothelzellen auseinander, das Wasser fließt aus dem Gefäßsystem ins Gewebe hinein. Wir kennen alle diese Bilder aus der Klinik, furchtbar aufgedunsene PatientInnen, plus 10, plus 20 Liter Kristalloide innerhalb von 24 Stunden. Und ein Teil des Problems besteht eben darin, dass das Endothel nicht mehr funktioniert. Und die Idee ist, durch Plasmapherese diese Dinge positiv zu beeinflussen, negative Mediatoren zu entfernen, aber das, was fehlt, wieder aufzufüllen. Und wir werden, da gibt's jetzt etwas, was mir sehr viel Freude macht. Da hat Sascha David über 7, 8 Jahre hinweg nicht aufgegeben. Der ist dran geblieben. Der hat viel gemacht, viel gearbeitet mit seinem Team und hat gesagt, ich will das wissen. Ich will wissen, ob Plasmapherese in der Sepsis hilft. Und ich will es nicht wissen, indem ich 4 Fälle angucke oder indem ich eine underpowerte Pilotstudie mache. Ich will es wissen in einer definitiven, adäquat gepowerten, prospektiv randomisierten, multizentrischen Studie. Exchange heißt die. Und das sind Dinge, die wir im Bereich der Apherese brauchen. Solche Art von Studien wünsche ich mir natürlich auch für die anderen genannten Verfahren. Und wenn wir das haben, dann wird das auch Menschen interessieren, in die Nephrologie zu kommen. Denn wir sind diejenigen, die sich mit diesen Pumpen, mit diesen Schläuchen und mit diesen Adsorbern auseinandersetzen. Wir verstehen, dass in so einer Plastikhülse ganz unterschiedliche Dinge sein können, von der Aktivkohle bis hin zum pathogen adsorbierenden Substanz. Und damit gewinnt, glaube ich, auch die Nephrologie wieder Attraktivität. Und das geht im außerklinischen Bereich ja weiter, weil wir viele Erkrankungen haben, wo wir mittlerweile sehr spezifisch das verursachende Agens kennen. Und das können wir dann auch rausholen mit Verfahren wie Immunadsorption. Ja, das wird nach meiner Ansicht die Nephrologie im stationären und ambulanten Bereich für die nächsten 2 Jahrzehnte prägen. Und das wird weitergehen, wenn wir Xenotransplantationen machen, wenn wir uns wieder in dieses Gebiet vorwagen, dann werden wir unsere extrakorporalen Methoden benötigen. Und zwar nicht als Ersatz für Medikamente, sondern im Verbund mit Medikamenten. Kein Mensch würde auf ein Antibiotikum verzichten, weil er jetzt einen Pathogenadsorber hat. Aber wenn wir beides miteinander kombinieren, wäre es möglich, die Zahl von Pathogenen drastisch und schnell zu reduzieren und im Idealfall dann patientennahe Outcome-Parameter positiv zu beeinflussen. Und wir haben ja Beispiele, wo das funktioniert. Also denken wir an die AB0-inkompatible Transplantation. Ja? Wahnsinn, wir sind in der Lage, Organe gegen die Blutgruppe zu transplantieren. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und wie schaffen wir das? Zum einen durch Medikamente, die die Produktion von Isoagglutininen dämpfen und dann nachfolgend verhindern. Aber wir brauchen auch dort spezielle, sehr fokussierte Blutwaschverfahren, sage ich jetzt mal, die eben vor der Operation den Rest der Isoagglutinine entfernen, so damit dann letztendlich die Blutgruppenunverträglichkeit nicht mehr ins Gewicht fällt bei der Transplantation. Precision Medicine, ja, das ist so eine schöne Überschrift. Und um die zu machen, müssen wir auch Precision Hemoperfusion haben oder Precision Blood Purification. Und im Moment sind wir zu unpräzise. Wir haben keine gute Selektion, was Patientinnen anbelangt. Wir können nicht jeden Menschen in der Sepsis mit all den Verfahren behandeln, die wir zur Verfügung haben und auch nicht zu jeder Zeit. Pathogene zu adsorbieren ergibt Sinn in den ersten Stunden einer fulminanten Infektion, aber nicht an Tag 5, wo das Antibiotikum schon zu negativen Blutkulturen geführt hat. Und Zytokine zu eliminieren, dann, wenn Zytokine nicht erhöht sind, ergibt auch keinen Sinn. Plasma-Austausch zu machen, wenn ich schon Fingernekrosen vom hohen Katecholamin, von der hohen Katecholamindosis habe, ist auch nicht sinnvoll. Also Selektion von PatientInnen, das ist ein großes Thema für uns, und Selektion des richtigen Zeitpunktes für unsere Interventionen. Und ich glaube, dass das eine Erklärung ist, warum manche Studie dann doch negativ ausgegangen ist, weil uns diese beiden Dinge nicht gut genug gelungen sind. Präselektion von PatientInnen und die richtige Phase in der Erkrankung zu finden, zu der diese Verfahren segensreich sind. Das war jetzt ein langer Monolog, aber jetzt höre ich aber auf.
Ja, wir haben ja den Titel schon provokativ bewusst Maschine an, Sepsis aus, mit einem Fragezeichen dahinter versehen. Das heißt, das ist aus deiner Sicht jetzt, muss man sagen, ja auch wahrscheinlich der Punkt, wo man sagen gut, muss, okay, also so einfach ist es nicht, und Maschine anwerfen funktioniert eben nicht in jeder Situation und nicht mit jedem Verfahren. Das ist auch der Grund, warum das möglicherweise wir eben nicht bei jedem Sepsis-Patienten auch heute schon die Maschine zur Blutreinigung neben den Patienten fahren.
Absolut korrekt. Habe ich das schon gesehen, Maschine an, Sepsis aus? Ja, habe ich gesehen. Kann ich beweisen, dass es die Maschine war? Nein, kann ich nicht. Also das ist ja das Spannende in unserem Fachgebiet, diese ausgehend von einem Fall, ausgehend von dem Mut, Innovationen zu praktizieren, dann letztendlich den Weg zu einer soliden Datenbasis zu finden, das ist ganz wichtig. Und da können wir uns zum Beispiel von den Hämato-Onkologen irrsinnig viel abgucken. Die haben eine neue Substanz, die haben eine neue Art der Intervention, und dann gibt's rigide Protokolle und dann wird das sehr, sehr schnell untersucht an einer Zahl von PatientInnen, die ausreichend ist, um hinterher sagen zu können, jawohl, es funktioniert oder es funktioniert nicht, oder es funktioniert nur in einem Teilbereich einer Erkrankung oder nur dann, wenn eine bestimmte genetische Konstellation vorliegt. Da sind wir in der Nephrologie sehr weit entfernt davon, und ich habe mit Interesse auch natürlich unter anderem den Podcast mit Tobias Huber bei euch gehört, und der referenziert das ja auch. Er sagt, wir müssen im Prinzip die großen Erkrankungsentitäten nochmal runterbrechen, um Precision Medicine zu betreiben, und dafür brauchen wir auch bessere Biomarker, ja, als Krea und Harnstoff.
Ja, das ist richtig. Wir hatten da gesagt, nochmal neu denken und nochmal neu anschauen. Das haben Sie jetzt da aufgegriffen. Und auch, also bei der Covid-19-Pandemie jetzt, wurden ja die verschiedenen Methoden der Blutreinigungsverfahren angewendet. Wie sind denn hier die Ergebnisse bisher? Ich glaube, das war ja hier auch ein bisschen schwierig, wie wir es eben jetzt gerade schon vorbesprochen haben. Sie haben ja dazu, glaube ich, auch im NDT veröffentlicht. Soweit ich jetzt gerade noch weiß, waren die Anwendungen für Plasma-Austausch inkonklusiv, was das klinische Outcome und die Mortalität betreffend war. Können Sie da vielleicht noch mal ein bisschen Überblick geben zu den Daten?
Also bei Covid ist es so, dass wir im Zeitraffer eine ganz tolle Entwicklung durchgemacht haben. Wir standen am Anfang der Pandemie da und hatten nichts. Wir hatten weder Masken, noch hatten wir eine Idee, wie das Ganze gut funktionieren soll von der Therapie her. Wir hatten keine Impfung, wir hatten keine Medikamente. Und wie immer, wenn man mit dem Rücken an der Wand steht, wird man kreativ. Und im Rahmen dieses Mangels an therapeutischen Optionen auf der einen Seite und der Kreativität auf der anderen Seite haben viele Arbeitsgruppen zu Recht extrakorporale Verfahren verwendet. Mit unterschiedlicher Zielsetzung. Also es gab bei den Menschen, die letztendlich dann im Schock gelandet sind und im Multiorganversagen gab es die Anwendung eines Zytokinadsorbers. Da haben wir zwei prospektive Studien, eine sehr kleine bei einem Patientenkollektiv, was schon extrem krank war, weil es nämlich die Hilfe und Unterstützung einer ECMO dann letztendlich schon bekommen hatte. Dort ist die Zytokinadsorption nicht segensreich gewesen. Einige sagen, ja, die Mortalität ist sogar in der Zytokinadsorptionsgruppe höher gewesen. Da muss man fairerweise sagen, dafür war die Studie überhaupt nicht gepowert. Aber wir haben kein Signal, dass es dort geholfen hat. Dann hat die Charité eine sehr gut gemachte Studie, auch bei Covid-19-PatientInnen mit septischem Schock letztendlich durchgeführt und auch dort keinen Effekt der Zytokinadsorption gesehen. Also eine ganz tolle Idee, aber die beiden prospektiv randomisierten Studien haben keinen Benefit zeigen können. Plasma-Austausch, da gab es unterschiedliche Ideen, wie das wirken soll. Die einen haben wirklich gesagt, wir machen den Plasma-Austausch, um eine Zytokin-Elimination zu machen. Und die haben dann natürlich als Austauschflüssigkeit eine Albuminlösung genommen. Andere haben gesagt, nee, uns geht's um mehr. Uns geht es darum, das gestörte Verhältnis von sehr viel von Willebrand, Antigen und Multimeren und relativ niedrigen ADAMTS13-Spiegeln zu korrigieren. Also da sind wir wieder bei dem Thema von vorhin, ne? In der Sepsis. Und es tauchen immer wieder gleiche Bekannte auf. Also TTP und Covid. Das sieht nach mit den Augen von Experten, die sich mit von Willebrand-Multimeren und mit ADAMTS13 beschäftigen, gleich aus. Also die haben mir gesagt, Herr Kirstein, ich sehe keinen Unterschied zwischen einer TTP, wenn ich mir nur isoliert ADAMTS13 und von Willebrand-Faktor anschaue. Und so haben einige Gruppen dann Plasma-Austausch gegen Frischplasma gemacht. Und da gab es ganz ermutigende Daten. Aber, zu dem Aber komme ich gleich noch. Und dann gab es die dritte Herangehensweise, diesen Pathogenadsorber, den Seraf, unter der Vorstellung und mit dem früh schon vorhandenen Wissen, dass Menschen, die auf einer Intensivstation landen, in der ersten Woche, den ersten 10 bis maximal 14 Tagen der Infektion auch eine Viremie haben. Die haben wir alle nicht routinemäßig gemessen. Wir haben fleißig Rachenabstriche gemacht. Und dieser Idee folgend, dass schwere Covid-Erkrankung heißt, da ist in der Frühphase eine Viremie. Dieser Überlegung folgend wurde dann der Pathogenadsorber, der Seraf, eingesetzt. Und da gibt's In-vitro-Daten, die zeigen, dass in der Tat auch die das Nukleokapsid reduziert wird. Also wir können damit wirklich Viren entfernen. Aber auch hier gibt's große Patientinnenzahlen, einmal aus dem europäisch-kenianischen Register, das COSA-Register, und dann aus den USA. ermutigende Zahlen, aber nicht prospektiv randomisiert. Und jetzt kommt der Teil, der mich ein bisschen dystym macht. Warum? Das ist nicht die erste Krise, die ich in der Medizin sehe. Wir hatten 2011 hatten wir EHEC-Hus. Ein paar Jahre davor hatten wir die Schweinegrippe. Und jedes Mal sind wir davon überrascht, dass es eine Krise gibt, eine Gesundheitskrise. Jedes Mal fragen wir uns, wie machen wir das eigentlich mit Studien? Wie machen wir das eigentlich mit einer Datenbank? Und wir lernen zu langsam dazu. Wir hätten für die Corona-Pandemie Protokolle haben müssen, dass wir innerhalb von Stunden, / wenigen Tagen ein Ethikvotum bekommen. Wir hätten Strukturen haben müssen für eine gemeinsame Datenbank. Und auch hier gab es tolle Aktivitäten der Deutschen Gesellschaft für Nephrologie, auch wieder der Uni in Hamburg. Und aber letztendlich sind wir dort föderal gesehen zu schlecht aufgestellt. Und das zeigt auch die Tatsache, dass wir anders als die Engländer Forschung für eine auslagerungsfähigen Teil der Medizin halten. Wir sagen, Forschung, ja, das ist das, was die Universitätskliniken machen sollten. Aber das ist nichts für den Rest. Und das ist falsch, denn Medizin, sagt meine Frau immer, ist kein Lehrberuf, Medizin ist eine Wissenschaft. Und Medizin bleibt auch in einem Kreiskrankenhaus eine Wissenschaft. Und natürlich wird keiner in einem 500-Betten-Haus anfangen, Benchwork im Keller zu machen und Nassforschung dort zu machen. Aber solche Häuser hatten in UK die Struktur, den Daten-Background, dass Therapie-Algorithmen schnell umgesetzt und in ihrer Effektivität überprüft werden können. Und das muss unser Anspruch sein. Wir müssen alle im Gesundheitssystem mit ins Boot holen. Und noch einmal, es soll keiner in einem kleinen Haus irgendwie präklinische Forschung machen sollen, der es nicht möchte. Aber wir brauchen Daten, PatientInnen-Daten, nicht nur aus den Uniklinika, sondern aus allen Bereichen der Medizin. Und wir sehen Ansätze, erfolgreiche Ansätze dazu. Die DN macht das ja zum Beispiel, indem sie auch, brauche ich euch beide nicht zu erzählen, in den Dialysezentren eben Daten erhebt und ganz wichtige Hinweise auch früh sammelt zur Versorgungsstruktur, zur Impfantwort und. Aber letztendlich müssen wir ehrlich sein, das sind Initiativen von einigen wenigen, die das machen möchten. Aber es ist nicht die Generallinie in unserem Land, dass wir sagen, wir geben sehr viel Geld für Gesundheit aus, was gut und richtig ist. Aber wir möchten auch, dass Wissenschaft eine Leitplanke für unsere Medizin ist. Und das heißt nicht nur, dass randomisierte prospektive Studienergebnisse Eingang in die klinische Medizin haben sollten, sondern das heißt umgekehrt auch, dass Ergebnis- und Prozessqualität aus jeder Form der Medizin, die wir in Deutschland betreiben, ob ambulant, teilstationär, stationär bis hin zur Uni, mit abgebildet werden kann. Und da sind wir wieder beim Thema Daten, da sind wir beim Thema künstliche Intelligenz und da sind wir beim Thema Digitalisierung. Und ich hoffe sehr, dass wir bis zur nächsten Katastrophe medizinischer Art, die ja kommen wird, ja, keiner weiß, was es ist, aber die wird kommen, dass wir da besser vorbereitet sind. Und es ist nicht nur das berühmte Fax, um eine Erkrankung zu melden, das ist nur die Spitze des Eisberges.
Ja, schon ein ganz wichtiger Gesichtspunkt, den du da anbringst und der auch zeigt, wo die Probleme halt natürlich für die Zukunft liegen. Und das ist eigentlich auch so traditionell so ein bisschen der Blick, den wir nochmal miteinander wagen wollen. Zukunftsvisionen, wenn du da mal auf die nächsten 10 Jahre guckst, was ist denn aus deiner Sicht so die Entwicklung hinsichtlich Therapiemöglichkeiten mit speziellen Blutreinigungsverfahren, Apheresis-Verfahren? Was würdest du dir wünschen, dass passiert, damit eben diese Verfahren vielleicht auch breiter angewendet werden? Und welche Entwicklungen siehst du schon klar, dass die auch kommen werden?
Ich finde Zukunft toll und ich glaube, wir haben eine faszinierende Zukunft. Wir werden eine arbeitsreiche Zukunft haben, aber wir werden nicht die letzte Generation sein, sondern wir werden eine Generation sein, die sich wandeln muss. Und zwar auf allen Ebenen des Lebens. Wir müssen überdenken, ob das, was wir im Moment machen, alles so in Ordnung ist. Und damit meine ich nicht nur umweltpolitische Themen, sondern das geht rein bis in das persönliche Leben. Ich glaube, wir kümmern uns zu viel um WLAN und weniger um Elan. Ich glaube, dass wir Mut haben müssen, letztendlich Dinge zu wagen, Ideen umzusetzen. Und wir müssen uns auch hinterfragen, inwieweit das, was wir auch beruflich tun, nachhaltig ist. Also ist es nachhaltig, nach einem Medizinstudium für den Rest des Lebens diesen Beruf zu 25% auszuüben? Ich möchte da keine Antwort drauf geben, aber das sind Fragen, die wir uns stellen müssen. Wo ist die Grenze zwischen individueller Entfaltung und den individuellen Bedürfnissen und dem, was wir in dieser Gesellschaft, aber auch global benötigen? Und ich glaube, das muss hinterfragt werden. Ich habe deine Frage nicht vergessen, Bernd, Hämoperfusion. Ein Teil, ein sehr kleiner Teil dieser Zukunftsüberlegungen ist natürlich auch, wie wir im Zusammenhang mit einer verbesserten Diagnostik und auch pharmakologischen Therapie Dinge im Bereich der extrakorporalen Verfahren verbessern können. Wir werden große Umwälzungen haben in dem Bereich. Wir werden einige Verfahren weniger intensiv in der Zukunft durchführen, weil wir medikamentöse Optionen haben werden, die jetzt noch nicht vorhanden sind. Wir werden individueller werden und werden müssen, aber wir werden auch mehr Qualität im System benötigen. Und dafür ist Wissenschaft notwendig, dafür ist wissenschaftliches Denken notwendig. Und dafür ist es wichtig zu realisieren, dass Wissenschaft nicht etwas ist, was habilitierte Menschen in der Universität machen und sonst keiner. Und ein Beleg dafür sind viele Aktivitäten, also das E-ISFA-Register zum Beispiel für Long-Covid, ja, ein eigenes Podcast-Thema letztendlich, das reicht für 2 Podcast-Nachmittage Long-Covid. Das sind alles Schritte, die notwendig sind, um von einer Datensammlung eine Hypothese zu generieren und diese Hypothese dann auch in gut gemachten, prospektiven Studien zu untersuchen. Und das kostet Geld. Und ich sage es an dieser Stelle ganz offen, es ist für mich absolut unvorstellbar und nicht nachvollziehbar, warum die deutsche Forschungsgemeinschaft 7 Jahre gebraucht hat, um so eine große Plasmapherese-Studie zu finanzieren. In der Sepsis, in einer Erkrankung, wo wir 0 Medikamente haben, nicht eines. Ja? Wir reden nicht über eine Erkrankung, wo wir schon 5 Behandlungsalternativen haben, wo es darum geht, hätten wir denn jetzt mit einer neuen Therapie eine inkrementelle Verbesserung, sondern wir reden von einer Erkrankung, die jeden Tag so viel Tote fordert wie der Germanwings-Absturz vor einigen Jahren. Ja? So viel Menschen betrifft das jeden Tag in Deutschland und weltweit ist es natürlich noch deutlich mehr. Und da müssen wir auch in Bezug auf Förderinstitutionen schneller sein. Wir müssen schneller reagieren und die Förderrate sollte, und da zitiere ich sehr gern Herrn Feilschifter, nicht von der Nähe zum Kanzleramt abhängig sein. Ja, wir brauchen dort die Möglichkeit, in vielen Bereichen doch auch vielleicht für verrückte Ideen Geld auszugeben. Auch das fehlt mir und ich glaube, das ist notwendig für Innovation. Es gibt ein sehr schönes Interview von Willem Kolff auf YouTube, wo er sagt, unter den heutigen Bedingungen hätte er die Dialyse nicht auf den Weg bringen können. Regulatorische Bestimmungen, Ethik, ja, wir alle wissen, die erste erfolgreich behandelte Patientin mit Dialyse war eine Gefangene. Es war eine Kollaborateurin mit den Nazis, die im Gefängnis saß. Ja, unvorstellbar heutzutage und gibt gute Gründe, warum es heutzutage unvorstellbar ist. Aber wir müssen verrückte Ideen, die ein hohes Potenzial fürs Scheitern haben, fördern, um auch Innovation zuzulassen. Und wir müssen auch nicht lineare Lebensläufe fördern. Und ihr hattet Jens Tietze bei euch. Das ist ein Paradebeispiel für jemanden, der keinen geraden Weg genommen hat, sondern der über Kreiskrankenhaus und Notengeschäft und Moskau jetzt in Singapur Nobelpreisverdächtige Forschung macht. Und das wünsche ich mir für die Zukunft. Auf der einen Seite mehr Struktur und bessere Analyse dessen, was wir sowieso an Daten jeden Tag erarbeiten. Auf der anderen Seite Offenheit für Menschen, die einen anderen Weg gewählt haben. Offenheit für Menschen, die vielleicht nephrologische Forschung machen wollen, obwohl sie ein anderes Fachgebiet, einen Facharzt für ein anderes Fachgebiet haben. Das, da freue ich mich drauf, dass ein Teil davon umgesetzt werden wird. Und ich bin sehr optimistisch, dass uns das gelingt. Denn Zukunft ist was Wunderbares. Und noch einmal, wir werden Zukunft haben. Wir werden Dinge anders machen müssen. Aber Zukunft wird da sein. Und wir haben sehr gute Bedingungen. Aus meiner Sicht wahrscheinlich die besten Bedingungen, die je eine Generation hatte, um Zukunft gestalten zu können. Und da kann ich nur alle, die mal so ein bisschen mit sich hadern und sagen, ach, soll ich das eigentlich alles machen, beglückwünschen und sagen, ja, das ist toll. Ja, macht es, geht raus, geht einen Umweg, wagt was Neues und sucht die Menschen da draußen, die euch dabei unterstützen. Denn das ist ganz wichtig. Denn hätte ich in meinem Leben nicht wichtige Personen gehabt, angefangen von meinen Eltern natürlich, über Menschen wie den genial-chaotischen Hilmar Stolte oder Danilo Flieser oder auch jetzt eine Sparringspartnerin wie meine Frau, ja, hätte ich das alles nicht so geschafft und hätte auch ein viel langweiligeres Leben. Und das muss nicht sein, denn es gibt auf der Welt sehr, sehr viele sehr interessante Leute, die für das brennen, was sie machen und kann vielleicht auch ein Informatiker sein.
Ja, besseres Schlusswort, Jan, können wir nicht drauflegen. Nee. An dieser Stelle bedanken wir uns ganz, ganz herzlich für deine Einblicke und Ausblicke, die du uns gegeben hast. Ich glaube, jeder, der diesen Podcast gehört hat, wird ganz neue Eindrücke bekommen haben und auch bereit sein, in die Zukunft zu blicken. Und an dieser Stelle ganz, ganz herzlichen Dank nochmal.
Vielen Dank.
Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir schließen an dieser Stelle und wünschen Ihnen allen, wir sind ja jetzt im Januar 23, einen guten Start und nutzen Sie die kommenden Monate für Zukunftsprojekte. Vielen Dank.
Danke, alles Gute. Tschüss.